Wer steckt wirklich hinter BlackRock und was hat BlackRock mit den Bitcoin-ETFs tatsächlich vor? Und kennst du schon die Insiderpläne von BlackRock und der Installation eines komplett neuen Finanzsystems? Die schockierende Wahrheit, was hier im Hintergrund längst geplant und in den nächsten Jahren umgesetzt werden soll, darüber spreche ich mit dir in meiner heutigen Podcast-Folge.
3, 2, 1, go! You're tuned in to Patrick Griner's podcast show, Your Best Investment. Get the most powerful advices for your personal success, your money, and your future investments. Follow Patrick on his Facebook fan page and ask him all your personal questions. He will give you valuable recommendations answered live right in the show from his networking partners, which are some of the most successful entrepreneurs, speakers, coaches, and business personalities in Europe. So get ready for your personal and financial breakthrough and enjoy this upcoming show.
Liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zu einer spannenden Ausgabe meiner Show Deine beste Investition, der Patrick Griner Podcast. Und ich werde dir in der heutigen Episode einige Dinge offenlegen, was du so in der Presse sehr wahrscheinlich noch nie gehört hast, aber mit den richtigen Keywords über Google und ChatGPT einfach nachrecherchieren kannst. Ich werde mit dir heute über die Insiderpläne von BlackRock sprechen. Und für alle, die nicht so genau wissen, BlackRock, worum geht's da und was ist das für ein Unternehmen? Lass uns das mal ganz kurz zusammenfassen. Also, BlackRock ist eines der größten und einflussreichsten Investmentunternehmen der Welt. Es verwaltet ein beeindruckendes Vermögen von über 10 Billionen US-Dollar. Was es zum weltweit größten Vermögensverwalter macht. Das Unternehmen bietet institutionellen und privaten Anlegern eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an, darunter Investmentfonds, ETFs und klassische Beratungsdienstleistungen. BlackRock ist besonders bekannt durch seine ETF-Marke iShares, die eine wichtige Rolle im passiven Investieren spielt, und durch seine enorme Größe und Reichweite hat BlackRock einen erheblichen Einfluss auf die globalen Märkte und Investmenttrends. Das Unternehmen verwaltet Vermögen in nahezu allen großen Anlageklassen, einschließlich Aktien, Anleihen, Immobilien und alternative Anlagen wie zum Beispiel Kryptowährungen. Mit mehr als 16.000 Mitarbeitern in über 30 Ländern ist BlackRock auch für seine technologische Plattform Aladdin bekannt, die es Kunden ermöglicht, Portfolios effizient zu analysieren und zu überwachen. Das gibt dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil in der datenbasierten Investmentanalyse und dem Risikomanagement. Übrigens, die Plattform Aladdin wird angeblich auch von der NSA der USA genutzt, dem Geheimdienst, um hier beispielsweise eben an wichtige Kundendaten heranzukommen. Offiziell bestätigt wurde das nie, aber es gibt beispielsweise auf Netflix eine sehr spannende Dokumentation über die Machenschaften von BlackRock. Für Anleger ist BlackRock eine zentrale, Company, die mit ihren Entscheidungen und Analysen maßgeblich Trends und Entwicklungen an den internationalen Finanzmärkten beeinflusst. Und dieser Einfluss soll sich in Zukunft extremst erweitern, und alle Einzelheiten dazu, was das für uns als Privatanleger und Unternehmer bedeuten kann, das ist mein heutiges Thema. Also steigen wir hierzu gerne mal ganz kurz ein. Vor allem die Antwort auf die Frage, wie groß ist BlackRock wirklich und wer steckt eigentlich dahinter? Um es direkt mal auf den Punkt zu bringen, BlackRock ist nahezu an fast allen großen, wichtigen, einflussreichen Unternehmen der Welt beteiligt. Ich nenne dir jetzt einfach nur mal hier die Top 10 davon. Natürlich mit am Start haben wir Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Facebook, Tesla, Berkshire Hathaway, Nvidia und Johnson & Johnson als das größte Pharmaunternehmen der Welt. Viele fragen sich oftmals, wem gehört BlackRock tatsächlich und wen kontrolliert eigentlich BlackRock? Und hierzu muss man wissen, BlackRock gehört zu den Top 3 Aktionärs-Companies, die praktisch in jedem Unternehmen der USA unterschiedliche, naja, nennen wir es mal, Verschachtelungen und Beteiligungen haben. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2, wir haben in Amerika beispielsweise klassische Renten- und Pensionsfonds, wo beispielsweise die private Altersvorsorge oder unternehmerische, betriebliche Altersvorsorgen in ETFs und Fonds fließen. Ein Großteil davon gehört unter anderem eben BlackRock mit ihren Fonds und ETFs. Wer hat hier die Kontrolle über das Unternehmen? Und hier ist das Gesicht von BlackRock, Larry Fink, der als CEO, also als Kopf des Unternehmens, immer wieder in der Presse auftaucht und hierzu auch verschiedenste Interviews auf sämtlichen Medienkanälen gibt. Jetzt an dieser Stelle das Spannende, laut einem Insider-Report, und hierzu gibt es ja verschiedene Berichte, die man einsehen kann, besitzt Merrill Lynch etwa 45% von BlackRock. Und diese enorm hohe Unternehmensbeteiligung wurde durch einen Insider-Deal aus 2006 bekannt, der ursprünglich eben nicht veröffentlicht wurde. Das heißt, Merrill Lynch wurde 2008 nach der Finanzkrise von der Bank of America übernommen. Das bedeutet, Merrill Lynch hat eine eigene Abteilung von der Bank of America. Und jetzt ist die Frage, wer besitzt die Bank of America? Einer der größten Aktionäre, die hier mit im Boot sind, ist, wie soll es anders sein, Warren Buffett. Warren Buffett, der mit seinem Unternehmen Berkshire Hathaway mit am Start ist, besitzt die größten Anteile von der Bank of America. Vor kurzem gab es hierzu jedoch eine Pressemeldung, bei dem ja letztendlich zum Beispiel das Wall Street Journal titelte, dass Warren Buffett mehrere Transaktionen getätigt hat und große Anteile von seinen Aktien in Bezug auf die Bank of America verkauft hat. Und trotzdem ist er immer noch einer der Hauptaktionäre von dieser Bank. Fassen wir das mal kurz zusammen. Das heißt, die Bank of America besitzt Merrill Lynch. Und Merrill Lynch wiederum haben einen großen Anteil von BlackRock kontrolliert und sitzen auch hier immer noch ganz schön fett mit im Boot. Das Interessante ist, schaut man sich mal die Belegschaft der Vorstände an, dann stellt man fest, dass im gesamten Vorstand von BlackRock kein einziger Vorstand von Merrill Lynch im Vorstandsgremium von BlackRock sitzt. Und das ist sehr, sehr außergewöhnlich, denn normalerweise könnte man bei einer so hohen Beteiligung davon ausgehen, dass natürlich Merrill Lynch ein gewisses Interesse hat, bei sämtlichen Entscheidungen, die von BlackRock getroffen werden, naja, ein Wörtchen mitzureden und somit man einzelne Personen im Vorstand von BlackRock positioniert. So ist das in der Regel auch bei anderen Fusionen oder großen Unternehmensbeteiligungen der Fall, nur hier aus welchem Grund auch immer nicht. Das lässt vermuten, dass BlackRock hier enorme freie Entscheidungsgewalt hat und somit Larry Fink mit seinem Unternehmen, zumindest als Kopf von BlackRock, einen enormen Einfluss hat, ohne sich da ständig mit anderen Unternehmen oder eben Beteiligungsinhabern wie Merrill Lynch oder der Bank of America abstimmen zu müssen. Darüber hinaus kann man öffentlich einsehen, dass BlackRock derzeit extrem viel Geld für seinen eigenen Bitcoin-ETF einsammelt. Und hier nochmal zur Erinnerung, BlackRock hat als erstes Unternehmen die Genehmigung der US-Börsenaufsicht für ihren eigenen Bitcoin-ETF erhalten. Was hat das jetzt alles mit Warren Buffett zu tun? Ganz einfach. Warren Buffett ist nach außen hin ein großer Gegner von Bitcoin. Das sagt er zumindest immer wieder. Und nicht nur er, sondern eben auch seine Nummer 2, Charlie Munger. Da gibt es verschiedene Interviews von den beiden, die einfach immer wieder öffentlich machen, dass sie von Bitcoin nichts halten. Trotzdem hält Warren Buffett mit seiner Company Berkshire Hathaway große Anteile von BlackRock und der Bank of America. Und natürlich weiß auch Warren Buffett, dass diese beiden Unternehmen enorme Anteile und enorme Investitionen in Bitcoins investieren. Und an dieser Stelle ist nochmal ganz wichtig zu erklären: Es kommt nie darauf an, was solche Persönlichkeiten nach außen hin erzählen. Es ist immer wichtig, wie verhalten sie sich. Und du siehst hier einen klaren Gegenzug von dem, was sie in der Presse über Bitcoin erzählen und dass sie trotzdem intern ein sehr, sehr großes Insiderinteresse zwecks Investments an Bitcoins halten, denn ansonsten würden sie in diese Unternehmen nicht investieren. Schauen wir uns jetzt mal im nächsten Schritt an, was gerade am Bitcoin-Markt passiert. Wir stellen fest, dass wir momentan eine Phase haben, bei dem sogenannte Bitcoin-Wale, so nennt man Investoren, die mindestens 1000 Bitcoins in ihrer Wallet halten, dass es hier große Wallet-Verschiebungen gegeben hat. Insgesamt in letzter Zeit sind es mehr als 400.000 Bitcoin-Transaktionen, die in Wallets quasi akkumulierend hinzugefügt wurden. Das bedeutet also, es gibt Großinvestoren, die momentan Bitcoins sammeln ohne Ende. Und man kann ja öffentlich einsehen bei verschiedenen Wallet-Adressen, wie viel wurden gekauft und wie viele wurden verkauft. Und hier stellt man fest, dass wir gerade bei den großen Bitcoin-Wahlen, dass es viele Adressen gibt, die seit etwa 10 bis 12 Jahren, seit sie mit dem ersten Kauf von Bitcoins gestartet haben bis heute, nie wieder ihre Bitcoins oder einen Teil davon verkauft haben, sondern im Gegenteil, sie kaufen immer nur zu und zu, also sie sammeln regelrecht Bitcoins in Massen auf ihrer eigenen Wallet. Und das bedeutet, die Menge an verfügbaren Bitcoins an den Kryptobörsen nimmt immer weiter ab, während die Menge an Bitcoins in privaten Wallets immer weiter zunehmen. Und genau das ist das Problem. Denn wir stellen fest, die Reichen werden immer reicher, mittlerweile auch im Kryptospace, während der Rest nur das übrig bekommt, was der Markt noch verfügbar macht. Und das erinnert mich beispielsweise an eine TV-Fernsehserie, die nennt sich Westwood. Und in dieser Westwood-TV-Serie geht es darum, dass eine kleine, extrem reiche Elitengruppe alles kontrolliert, während der Rest der Menschheit kaum noch irgendeine Rolle spielt. Und genau diese Richtung entwickelt sich ja gerade unsere Welt. Also ich werfe jetzt einfach mal ein paar Begriffe hier in den Raum, wie zum Beispiel die WHO. Die WHO als sicherlich eines der mächtigsten Privatunternehmen der Welt, das ja gerade kurz davor steht, einen Insider-Deal mit nahezu allen Ländern, ja, vertragsunterschriftsreif umzusetzen, bei dem die jeweiligen Regierungsmitglieder der einzelnen Länder, unter anderem natürlich auch Deutschland als größter Investor, als größter Geldgeber der WHO, sämtliche Hoheitsrechte in gesundheitlichen Fragen freiwillig an die WHO abtreten. Ja, das muss man sich einfach mal klar machen. Eine WHO, eine Gesundheitsorganisation, die uns dann irgendwann erzählen soll, wie wir leben sollen, was gesund ist, was ungesund ist, wann eine Pandemie besteht, wann wir uns impfen sollen und so weiter. Also eine Privatorganisation, die weder du noch ich jemals gewählt haben. Nur um das an dieser Stelle mal zusammenzufassen. Dann haben wir natürlich das World Economic Forum und wir haben die Bill und Melinda Gates Stiftung. Wir haben die Pharmaindustrie und all diese ganzen Themen. Übrigens, für alle die, die das Thema Bitcoin noch nicht ernst nehmen, Auch Länder kaufen immer häufiger Bitcoins in enormen Massen an. Ganz vorne mit am Start ist unter anderem die USA. Wir haben England, die Ukraine, Finnland, Georgien und so weiter. Da gibt es verschiedene Listen, bei denen man das einsehen kann. Nur Deutschland. Deutschland war, ich will jetzt mal sagen, so doof und hat vor kurzem einen großen Bitcoin-Bestand wieder verkauft. Kann natürlich auch sein, dass man das aufgrund der aktuellen finanziellen Situation, weil man Geld braucht, dass das der Grund war, warum das gemacht hat. Das kann sich jetzt jeder selber zusammenreimen, was hier wohl der Hintergrund ist. Aber was ich dir damit sagen möchte, wir alle wissen, der Bitcoin ist begrenzt, genauso wie beispielsweise physisches Gold. Und wenn dir das bewusst ist, wenn du verstehst, was das für die Zukunft bedeutet, dann hast du hier die Möglichkeit, generationsübergreifend dir einen Vermögenswohlstand anzueignen, indem ich meiner Community immer sage, egal was ihr tut, egal worin ihr investiert, sorgt bitte dafür, dass ihr mindestens einen Bitcoin auf eurer Wallet haltet. Denn die zentrale Frage ist, wo wird der Bitcoin 2025, 2030, 2040 jeweils stehen? Und wenn du hier einen Vermögenswert hast, den du vielleicht eben auch an deine Nachkommen übertragen und vererben kannst, dann kannst du dir ausdenken, bei welchem Preis wir irgendwann mal im Bitcoin-Bereich stehen werden. Denn die Prognose bleibt weiterhin vorhanden von vielen Experten, dass wir irgendwann mal einen Preis von $100.000, $300.000, manche sprechen sogar von mehr als $500.000 pro Bitcoin sehen werden. Hintergrund dabei ist, dass immer mehr Länder Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptieren. Aktuell erleben wir das in den USA, denn hier hat das Lager von Donald Trump und von Kamala Harris für Wahlkampfkampagnen Kryptowährungen als Spende akzeptiert. Unabhängig dessen bringe ich es hier noch einmal auf den Punkt. Die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer werden. Und ja, ich sage voraus, es wird auch irgendwann eine Zeit kommen von Personen, die Bitcoins besitzen oder Anteile davon und andere eben nicht. Das wird irgendwann vielen zum Verhängnis werden, wenn wir mal einen Punkt haben, wo sie feststellen, ich habe eigentlich viel zu wenig Bitcoin-Anteile auf meiner Wallet. Was hat das jetzt alles mit BlackRock zu tun? Ganz einfach. Man hat die Idee, unter anderem von BlackRock, dass zukünftig alles tokenisiert werden soll, und zwar auf individuellen Blockchains. Das heißt, es gibt tiefgreifende Pläne von BlackRock und Co., die als zentrale Figur der Glasgow Financial Alliance von Net Zero mit am Start sind. Und hier ist der Direktor, dreimal darfst du raten, Larry Fink, also der CEO von BlackRock. Lass uns hier mal kurz einsteigen. Was ist die Glasgow Financial Alliance for Net Zero? Also, es ist eine seit 2021 ins Leben gerufene Initiative, die Finanzinstitutionen aus der ganzen Welt zusammenbringt, um das Ziel der Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 zu erreichen. Und diese Allianz wurde im Rahmen der UN-Klimakonferenz in Glasgow gegründet und spielt heute eine zentrale Rolle in den globalen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels. Das bedeutet, diese Vereinigung führt die leitenden Akteure der Finanzbranche, darunter natürlich Banken, Vermögensverwalter, Versicherungen und andere Dienstleister zusammen, die das Hauptziel der Allianz darin vereinen, die globale Wirtschaft zu dekarbonisieren, indem Finanzströme in nachhaltige und klimafreundliche Projekte umgeleitet werden. Und alle Mitglieder verpflichten sich, ihre Investitionen und Kredite so auszurichten, dass sie mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens, insbesondere der Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius, übereinstimmen. So, und wenn du dir das jetzt mal genauer anschaust, was ist denn auf dieser Agenda drauf, dann solltest du dir Folgendes mal zur Gemüte führen. Punkt Nummer 1. Erstens die Verpflichtung zur Netto-Null-Zielen. Das heißt, die Mitglieder müssen sich verpflichten, ihre Portfolios und Finanzierungsaktivitäten auf Netto-Null bis 2050 auszurichten. Zweitens Transparenz und Rechenschaftspflicht. Das heißt, die teilnehmenden Institutionen müssen regelmäßig über ihre Fortschritte berichten und transparente Pläne zur Emissionsreduktion vorlegen. Drittens die Mobilisierung von Kapital für grüne Projekte. Das heißt, man zielt darauf ab, Kapital in großem Umfang für Projekte zur Bekämpfung des Klimawandels, wie zum Beispiel erneuerbare Energien und klimafreundliche Technologien, bereitzustellen. Und viertens, Zusammenarbeit über verschiedene Sektionen. Das heißt, die Allianz fördert die Zusammenarbeit zwischen Finanzinstitutionen, Regierungen und Unternehmen, um systematische Veränderungen zu bewirken. So, und wenn du dir das einfach mal genauer anhörst, dann klingt es ja erst einmal im Sinne des Klimawandels durchaus logisch und positiv. Wir haben aber in den letzten 3 bis 4 Jahren, und ich möchte da gerne dran erinnern, immer wieder festgestellt, dass das, was diese Eliten vorhaben, sie uns natürlich nicht 1:1 klar so erzählen. Denn die eigentliche Thematik, das eigentliche Ziel dieser Allianz ist Folgendes, nämlich: Es soll ein globales Finanzsystem neu gestaltet werden. Und dabei geht es viel mehr um die Klimapolitik. Denn Experten, Insider-Experten, sind längst der Meinung, das Thema Klimapolitik nimmt man nur als Vorwand, um dann zum richtigen Zeitpunkt einen sogenannten Bretton Woods-Moment herbeizuführen. Was ist dieser Bretton Woods-Moment? Ich erkläre es ganz kurz. Also, der Begriff Bretton Woods bezieht sich auf ein historisches Ereignis und wird oftmals dafür verwendet, um einen Wendepunkt in der globalen Wirtschaft und Finanzordnung zu beschreiben. Ursprünglich bezieht es sich auf die Konferenz von Bretton Woods, die im Juli 1944 in der Stadt Bretton Woods in New Hampshire in Amerika stattgefunden hat. Auf dieser Konferenz legten die Alliierten des Zweiten Weltkriegs den Grundstein für das internationale Finanzsystem der Nachkriegszeit vor. 2 wichtige Institutionen wurden damals gegründet. Erstens der Internationale Währungsfonds. Er wurde geschaffen, um die globale Währungsstabilität zu fördern und Ländern in finanziellen Schwierigkeiten durch Kredite zu helfen. Und zweitens die Weltbank. Sie wurde gegründet, um den Wiederaufbau nach dem Krieg zu unterstützen und Entwicklungsländer finanziell zu fördern. Heute weiß man jedoch, der Ausdruck, der Bretton Woods-Moment, wird verwendet, um Situationen zu beschreiben, in denen eine große globale Umgestaltung des Finanzsystems notwendig oder wahrscheinlich ist. Und prominente Personen nutzen diesen Begriff immer wieder in Bezug auf die Notwendigkeit, die globale Finanzarchitektur angesichts neuer Herausforderungen wie Klimawandel, digitale Währungen, geopolitische Spannungen und so weiter zu reformieren. Und das Ganze soll so aufgebaut werden, dass die Welt vor einem Wendepunkt stehen würde, der zu einer Umgestaltung der internationalen Wirtschaftsordnung führen soll, ähnlich wie das 1944 gewesen ist. Fazit also daraus: Das wirkliche Ziel ist zukünftig, ein neues Finanzsystem zu kreieren, das beispielsweise die Weltbank und den IWF noch mehr Macht gibt, um dann globale Finanzströme unter dem Vorwand des Klimaschutzes neu zu konstruieren, neu zu verteilen. Und es geht um die Kontrolle globaler Finanzströme, um diese natürlich 1:1 überprüfen zu können. Und wie macht man das am besten? Ganz einfach, indem man eine sogenannte digitale Identität einführt. Dazu hat ja Deutschland und Europa sich schon verpflichtet. Jeder bekommt demnächst eine digitale ID. Und natürlich wird es sogenannte CBDCs, also Central Bank Digital Currencies geben. Und auch hier ist ja der digitale Euro schon kurz vor der nächsten Testphase. Bedeutet also, final, das System ist darauf abgezielt, zukünftige Finanz- und Zahlungsströme zu kontrollieren, indem die Finanzwelt und das tägliche Leben in einem Netz aus Überwachung und Kontrolle zusammengeführt werden. Und wie wollen die das machen? Ganz einfach, indem man bestimmte Dinge tokenisiert. Das heißt, sämtliche Vermögenswerte, die du hast, kann man ja auf einer Blockchain zusammenfassen. Ob das Rohstoffe sind, Kryptowährungen ja sowieso, Immobilien, Aktien, ETFs, die es ja heute auch schon gibt, tokenisiert. All das führt dazu, dass du komplett gläsern bist in Bezug auf die Blockchain und all die Dinge, die man mit der Blockchain letztendlich machen kann. Das bedeutet, jede einzelne Transaktion, jeder einzelne Vermögensswitch, alles, was mit Finanzen, Geld, Investments zu tun hat, wird zukünftig nicht nur über eine Blockchain einsehbar sein, sondern es wird auch über das neue Finanzsystem kontrollierbar sein. Das könnte im schlimmsten Fall dazu führen, dass man beispielsweise eine Immobilie, die du besitzt und die auf einer Blockchain getrackt ist, dass man diese beschlagnahmt und die einfach wegnehmen kann. So wie das ja beispielsweise bei Bitcoins heute auch schon geht, vielleicht kriegst du das mit. Deutschland hat ja einige Bitcoins schon beschlagnahmt, aufgrund von verschiedenen Möglichkeiten und Rechtsverfahren geht das auch unter gewissen Umständen. Und am Ende des Tages geht es um die komplette finanzielle Kontrolle. Und zum Schluss möchte ich dir gerne mal auf den Weg geben, was das bedeuten könnte. Ich habe das schon mal in einem Podcast erwähnt. Viele glauben, das ist Verschwörungstheorie, aber du kannst das gerne mal googeln. Thailand ist da so ein typisches Beispiel. Die haben nämlich vor kurzem ihre erste eigene digitale Landeswährung freigegeben, haben jedem thailändischen Bürger etwa $50 geschenkt in digitaler Währung, aber der Umgang mit diesem Geld wurde eingeschränkt. Nämlich, du musst das Geld innerhalb von 6 Monaten ausgeben und darfst es auch nur ausgeben in einem gewissen Radius. Ich glaube, es waren 30 Kilometer von deinem eigenen Wohnsitz. Und es wurde auch nur für bestimmte Produkte freigegeben. Diese Programmierung der digitalen Währung ist ganz einfach möglich. Und das würde beispielsweise bedeuten, dass wenn man natürlich dir aufgrund des Klimaschutzes sagen würde, pass mal auf, du darfst im Monat nur noch für 50 Euro Benzin tanken, als Beispiel, dann wäre es möglich, dass man das Ganze so programmiert, dass in dem Moment, wo du mehr als 50 Euro für Benzin ausgegeben hast, deine Kreditkarte, das Zahlungsmittel nicht mehr funktioniert, weil das System erkennt, wofür du Geld ausgegeben hast. Egal, ob das zukünftige Flugreisen ist, ob es der Fleischkonsum ist, ob es das Thema Heizung ist, all die ganzen Dinge, die du immer wieder liest, sind hier Realität. Und das absolut krasseste Szenario wäre folgendes. Und das muss ich bitte jeder einfach mal zum Schluss hier zu Gemüte führen, was das bedeuten würde von uns. Stell dir vor, es kommt irgendwann das Bargeldverbot. Es wird kein Bargeld mehr geben. Es wird nur noch digitale Währungen geben. Und jetzt verdienst du dein monatliches Einkommen, sagen wir mal 3.000 Euro, und möchtest investieren. Und jetzt ist es aber so, dass dein Geld, dein digitales Geld, ein Verfallsdatum hat. Das heißt, wenn du das Geld nicht innerhalb von 6 Monaten ausgegeben hast, dann verfällt es. Wenn das so kommen würde, würde es bedeuten, dass niemand mehr Privatvermögen anhäufen kann. Derzeit ist das innerhalb bestimmter Kreise noch ein sehr, sehr düsteres Thema, weil viele sagen, ach Quatsch, das werden die nicht machen. Ich lasse das mal einfach so stehen. Es soll sich jeder Gedanken darüber machen, was er davon hält. Wäre so etwas möglich? Glaubst du, dass unsere Regierung so etwas, so ein Finanzsystem tatsächlich einführen würde? Meine persönliche Meinung, sie haben da gar nichts zu melden. Denn wenn andere große Institutionen wie BlackRock, der Internationale Währungsfonds, die Weltbank und all die Machenschaften, die dahinter stecken, wenn die das bestimmen, dann hat weder Deutschland noch Europa und andere Länder haben überhaupt gar kein Mitspracherecht. Es wird einfach eingeführt. Und was das für uns bedeuten würde, ich lasse das an dieser Stelle einfach mal so stehen. Aber du siehst, dass BlackRock als großes, als wahrscheinlich der größte Vermögensverwalter auf diesem Planeten ganz andere Interessen verfolgt, ganz andere Ziele hat, die sicherlich nicht in deinem und in meinem Interesse sind. Und darüber müssen wir uns einfach klar werden. Deswegen ist für mich auch der Bitcoin ETF der größte Bullshit eigentlich, ja, was es überhaupt gibt. Denn nur das Original ist das Original und ich kann euch nur empfehlen, keinen einzigen Cent in diesen ETF zu investieren, wenn, hol dir immer Original Bitcoins, pack sie direkt auf deine Wallet, pack sie in deinen Safe und dann bist du sicher. In diesem Sinne hoffe und wünsche ich, dass hier einiges an Content für dich mit am Start gewesen ist. Freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Schalte gerne ein. Wir hören uns. Mach's gut. Bis bald. Ciao.
That's it for today, but tune in next time on Patrick Griner's podcast show. You want real powerful success and better investments to go straight through the roof? Then send your personal questions to his Fanbook fan page and get live on the show. Practical and tactical advices which can be applied immediately, all by yourself. Be curious on Patrick Griner's next upcoming show. Thank you for listening and enjoy your day.